Wir wissen ziemlich genau, wann das war. November 445 oder nach anderer Rechnung 446 vor Christus bekommt der persische Spitzenbeamte Nehemia Besuch. Dieses Gespräch wird für ihn zu einem Wendepunkt seines Lebens. Wenige Monate später verlässt er als hochrangiger Politiker die Hauptstadt und geht in einen entlegenen Winkel des persischen Reiches, um Verantwortung für einen Haufen Resignierter zu übernehmen. Er tut das auf eigenen Wunsch, weil er dort einer Gemeinde zwischen Trümmern helfen will. Er will dort unter den Enttäuschten erleben, wie Gott Müde aufrichtet und Sicherheiten schafft, wie in Trümmern wieder neues Leben entstehen und wie Menschen die Liebe zu Gott neu lernen können. Und wir lesen diese Texte, weil wir miterleben wollen, wie Gott durch einen Menschen so handelt, dass ein neuer Aufbruch entsteht. 587 hatten die Neubabylonier, das Weltreich in Zweistromland, den letzten Rest von Israel, den kleinen Staat Juda, erobert und in ihr Reich eingegliedert. Und damals haben sie große Teile der Oberschicht und der Infrastruktur und der Verwaltung, des Handwerks und eigentlich alle Leute, die irgendwas konnten, nach Babylon deportiert. An den Wassern von Babylon saßen wir und weinten. Das sind diese 70 Jahre, bis die Perser die Neubabylonier erobert haben. Und die Perser waren sehr tolerante Herrscher. Die haben dann unter Kyros erlaubt, dass die Juden wieder zurückkehren dürfen. Aber es sind nicht alle zurückgekehrt. Seit diesem Zeitpunkt gibt es damals in Babylon, Ägypten, später in vielen Teilen der Welt eine große jüdische Gruppe außerhalb des Mutterlandes. Das Buch Nehemia beschreibt Gemeindeentwicklung auf Trümmern, einen Ausbruch aus der Resignation. Was noch ungewöhnlicher ist, es ist der Bericht eines engagierten Glaubenden, dem der Zustand des Volkes Gottes nicht egal ist. Man könnte modern sagen, Nehemia war kein Hauptamtlicher der Gemeinde des Volkes Gottes, sondern ein Ehrenamtlicher. Für alle hier zum Trost, er war kein Theologe, sondern er war Manager. Er lebte am Hof des persischen Großkönigs Artaxerxes I. Wahrscheinlich stammte er von Exiljuden ab, die ihrerseits schon nicht nach Judäa oder wie die Provinz damals hieß, Jehud, zurückgekehrt waren. Noch was Ungewöhnliches, wenn Sie dieses Buch lesen, das ist eines der wenigen, das in Ich-Form schreibt. Das ist in der Bibel sehr selten. Meistens gibt es gar keine Namen der biblischen Autoren, anonyme Schreiber, oder sie treten völlig hinter ihrer Botschaft zurück. Nehemia aber ist ein Lehrstück. Wie verbinden sich Beruf und Berufung? Wie die Arbeit als hoher Minister und die geistliche Leidenschaft für das Volk Gottes? Wie passen Passion für den Beruf und Passion für die Gemeinde zusammen? Im Mutterland war in den Jahrzehnten seit 520 das Leben nicht wirklich in Gang gekommen. Es stand ein kleiner, relativ kümmlicher Tempel, aber das war auch schon fast alles. Und immer wieder kamen Menschen aus Juda nach Persien in die Regierungssitze, so auch Hanani. Und er trifft seinen Bruder Nehemia in der persischen Winterprovinz Susa, etwas weiter südlich als die Hauptstädte. Nehemia 1 schildert, was diese Begegnung mit Nehemia macht. Ehrlichkeit und Sehnsucht ist meine Überschrift für das erste Kapitel. Wir werden gleich noch Kapitel 2 auch hören. Am Anfang ist die Frage, da kamen einige aus Juda und ich fragte sie, wie geht es denn Jerusalem? Eine gute Frage ist in vielen Fällen besser als viele gute Antworten. Warum? Weil sie Menschen Raum gibt, weil sie sich öffnen lässt, weil man ihn auf eine Frage hin abladen kann, weil man denken kann. Es gibt eine wunderbare Frage, die können Sie in fast jedem Bereich einsetzen, die kennen Sie auch. Wie steht in diesem Text? Die Frage ist, wie geht es dir? Das ist aber eine ganz gefährliche Frage. Wenn Sie die stellen, müssen Sie damit rechnen, dass Menschen diese Frage ernst nehmen und anfangen zu erzählen. Ich habe für mich entschieden, ich stelle diese Frage nur noch, wenn ich auch Zeit habe, die Antworten zu hören. Auf seine Frage erhält Nehemia eine ehrliche Analyse. Sie antworteten mir, so heißt es in der Lutherbibel, die Entronnenen sind dort in großem Unglück, die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen. Wo nichts mehr schön geredet wird, kann die Realität zu Wort kommen. Ich habe in den letzten 20 Jahren viel von dem englischen Bischof John Finney gelernt. Der ist in der Church of England einer der Vordenker der missionarischen Erneuerung in einer Großkirche. Und er hat auch einige Untersuchungen begleitet, Evaluationen, Surveys. Zum Beispiel die grundlegende Untersuchung Mitte der 90er Jahre, Finding Faith Today. Wie finden heute Menschen zum Glauben? Wir haben die dann in Deutschland, zumindest für den Bereich der Landeskirche, 2009 versucht zu wiederholen. John Finney hat einmal bei einer Konferenz gesagt, das ist mir hängen geblieben, Facing reality is the beginning of wisdom. Das ist ein Wortspiel, natürlich mit Sprüche 1, Vers 7. Ich weiß, Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Weisheit bedeutet, dass die Realität ernst genommen wird. Ohne ehrliche Bestandsaufnahme kann gar keine Veränderung geschehen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht von Lucy van Pelt. Das ist ja eine Powerfrau. Ich kenne keinen einzigen Comic der Peanuts, wo sie auch nur von irgendwelchen Selbstzweifeln angekränkelt ist. Und sie hat eine besonders charmante Weise ihrem Freund oder Gegner Charlie Brown zu sagen, wie siehst du dein Problem? Weißt du dein Problem, Charlie Brown? Nein, sagt er, und ich will es auch gar nicht wissen, lass mich in Ruhe. Und ihr Kommentar, dein Problem ist, dass du dir nicht anhören willst, was dein Problem ist. Nun haben wir in unseren Kirchen und Gemeinden zwei Formen, um diese Analyse zu umgehen. Auf der einen Seite stehen die, die alles immer schönreden können. Von denen kriegen sie nur Vorträge, wo es ständig von Verheißungen und Siegen und Frucht und all dem die Rede ist. Da gibt es nur noch wachsende Erfolge, wunderbare Ernten, die haben überhaupt keine Probleme. Auf dem anderen Ende der Skala stehen Leute, die versinken ständig in Trübsal. Die haben die neueste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die zählen die Zahl der Christen in Europa und die versinken in Trübsal, als ob der Fortbestand der Christenheit durch unser Versagen schon längst über der Kippe ist. Ehrliche Wahrnehmung der Realität ist beides nicht. Sie vermeidet Schönreden genauso wie depressive Endzeitstimmungen. Realität wahrnehmen heißt, wie ist es wirklich zu fragen? Was kann ich denn wahrnehmen? Und was weiß ich? Was wissen wir? Und dann werden die Fakten akzeptiert, weil Gott kein Interesse an Fakes hat. Weil Gott nicht mit Potjomkinschen Dörfern arbeitet. Man könnte genauer sagen, wir sind ja einen Tag vor Pfingsten, Ehrlichkeit ist eine der Sprachen des Heiligen Geistes. Von ihm heißt es in Johannes 16, er leitet uns in alle Wahrheit. Nehemia reagiert mit tiefer Traurigkeit. Das ist nicht das Jammern, was Klaus Henning gestern meinte, sondern es ist etwas anderes. Es meint, dass Jeremia weint. Er klagt vor Gott. Er fastet und er betet über der deprimierenden Wirklichkeit, in der Gottes Volk im verheißenen Land lebt. Wenn wir diese Trauer über eine harte Realität verweigern, das weiß ich aus vielen Entwicklungsprozessen, dann holt sie uns später wieder ein als Verweigerung und manchmal sogar als Depression. Ich glaube, dass wir Christen solche Art von Trauer auch brauchen. Solidarische Trauer mit den Wunden unserer Welt und mit den Trümmern der Gemeinde. Dass wir nicht besserwisserisch daneben stehen, sondern dass es uns berühren darf. Dass es uns berührt, wenn wir Menschen treffen, die abhängig sind und davon nicht frei werden. Dass es uns berührt, wenn wieder 2000 Flüchtlinge übers Mittelmeer kommen und Europa sagt, geht uns nichts an. Dass es uns berührt, wenn wir Verwirrte treffen und wenn ich sage, ach, hoffentlich kümmert sich jemand anders drum. Dass es uns berührt, wenn wir Obdachlosen begegnen. Auch in Gemeinden ist das so. Ich kenne eine Menge Gemeinden, die brauchen erst einmal ihre Trauerprozesse, die sie noch nicht gemacht haben, um sich zu verabschieden von schönen Ideen. Um ihre Illusionen endlich aufzugeben, manchmal auch um ihre Gebäude loszuwerden, die sie hindern, oder den Geldern Abschied zu nehmen, die sie schon längst nicht mehr haben, oder dem Personal, oder trauern über Menschen, die sie eigentlich nie erreicht haben. Auch als Einzelne brauchen wir solche Trauerprozesse, geistlich motivierte Abschiedsprozesse. Es gibt zum Beispiel Träume, die mich blockieren, weil ich nicht bereit bin, über lange Jahre nicht bereit sind, sie aufzugeben. Es gibt Verluste, die ich nicht angenommen habe und die verhindern, dass ich weitergehen kann in die Zukunft. Es gibt unerfüllbare Wünsche. Vielleicht haben Sie auch unerreichbare Vorbilder. Ich war Vikar in einer Gemeinde im Ruhrgebiet in Oberhausen und mein Mentor, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, den habe ich übrigens in einer SMB-Gruppe kennengelernt, als Referenten, das war ein Charismatiker, es ist bis heute der einzige Mensch, den ich kenne, der ist jetzt 67, der 13-jährige Konfis ab der ersten Minute so faszinieren kann, dass sie alles für ihn tun. Das ist ein halbes Wunder. Und dann ging ich aus dem Vikariat raus und dachte, das musst du auch können. Ja, konnte ich aber nicht. Jedenfalls nicht so gut. Das müssen wir loswerden, damit ich das gut kann, was ich selber gut kann. Manchmal sind es auch abwegige Ideen, die in meinem Kopf rumspuken oder in meinem Herzen, die ich verabschieden muss, damit ich das neu entdecken kann, was schon längst am Weg liegt. Nehemia weint und klagt, sagt die Bibel. Vielleicht ist das etwas, was unsere emotionale Seite betrifft und gerade Kopfmenschen, zu denen gehöre ich, müssen manches erst an ihr Herz ranlassen, damit es wirklich veränderbar wird. Ich würde auch fasten und beten in diese Richtung einordnen. Es bedeutet zunächst einmal Verzicht auf Ablenkung, Konzentration auf Gott. Sie können ja zum Beispiel mal digital fasten. Ich brauche noch anderes Fasten, aber das hat weniger mit Gebet als mit der Gesamtgewichtssituation zu tun. Hier ist ein geistliches Fasten gemeint. Die äußere Ermöglichung eines Freiraums, damit ich eine bestimmte Situation mit Gottes Augen sehen kann. Fast unmerklich geht Nehemias Trauern in einen Gebetsprozess über. Er nennt die Lage, die Menschen und die Schuld vor Gott. Er spricht sie mit Gott durch und vertraut sie damit Gott an. Dies alles entsteht aus einer Sehnsucht. Ich habe diese Sehnsucht auch, dass unsere Kirchen und Gemeinden wirklich wieder Salz in unserer Gesellschaft sind, dass Gottes Reich sich mehr und mehr durchsetzt. Sie haben gestern Abend von Klaus Henning einiges dazu gehört. Und wenn ich davon nicht berührt werde, dann bleibt mir der jämmerliche Zustand des Volkes Gottes auch egal. Ich arbeite nun in der Kirche. Ich habe gerade überlegt, ob ich bei uns auch eine Gebetsgruppe starten sollte. Im Kirchenamt in Hannover. Aber da wird es gibt jeden, da muss man auch mal zur Ehrenrettung sagen, jeden Tag um 12, sogar während der Arbeitszeit, eine Andacht. Da wird auch gebetet. Aber was ich damit sagen will, dass diese Ausrichtung auf Gottes Perspektive in vielen der Prozesse, wo ich in Kirchen, Kirchenbezirken, Landeskirchen und manchmal auch in Freikirchen unterwegs bin, dass das ganz schnell übersprungen wird. Natürlich wird am Anfang gebetet und dann hat man das hinter sich und dann kommt die eigentliche Tagesordnung. Und dann wird ganz schnell nach Projekten gefragt. Dann gibt es irgendwelche Probleme, die dringend und ganz schnell gelöst werden. Und man rutscht automatisch da rein, dass das alles unsere Kraft ist und unsere Aufgabe. Aber wie soll Gemeindeentwicklung lebendig werden ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Aus welcher Vision soll sie sich speisen, ohne dass erinnert wird an die Verheißungen der Bibel? Genau das macht Nehemia. Er nennt Versäumtes, er beklagt das, er nennt Schuld beim Namen, verschönigt nichts und dann erinnert er Gott an seine Verheißungen und damit natürlich auch sich selbst. Nichts anderes kann uns motivieren, als das erneute Vertrauen auf die Liebe und Güte und Treue Gottes. Solche Gebetsprozesse brauchen wir auch in unserem Alltag, im Alltag unseres Lebens. Kennen Sie sowas? Haben Sie solche Prozesse? Dass man Probleme oder Vorhaben oder Herausforderungen über längere Zeit vor Gott im Gebet bewegt, dass man immer wieder darüber nachdenkt und das Gefühl hat, du kommst noch gar nicht weiter, aber wenn man merkt, vor 2 Monaten war ich noch ganz woanders. Dann kennen Sie diese Erfahrung auch, dass sich erste Eindrücke verschieben, relativieren, dass anderes in den Vordergrund kommt, wichtiger wird. Dann entstehen erste Ideen und dann zeichnen sich Schritte ab. Und dafür brauchen wir Zeit. Jedenfalls meistens. Nehemia, heißt es in diesem ersten Kapitel, war tagelang damit beschäftigt. Manches ist so gravierend, dass nicht nur Tage, sondern Wochen oder Monate dafür brauchen und manchmal auch Jahre. Ich gehe einmal im Jahr in die Stille, habe auch Menschen hier getroffen, die ich letztes Jahr da getroffen habe. 4 Tage halte ich meine Klappe und sage, lieber Gott, ich rede das ganze Jahr über dich. Wenn du mir was zu sagen hast, jetzt bin ich hier und ich schweige. Das tut mir gut. Und vor Jahren, da tauchen immer wieder Ideen auf, Impulse, die ich dann notiere in einem Buch. Und vor Jahren habe ich einen Impuls bekommen, den habe ich bis heute noch nicht bearbeitet und fertig. Taucht ein Satz in meinem Gedanken auf, sehr früh am Freitag schon, normalerweise kommen die Dinge erst am Samstag, wir fangen Donnerstagabend an, taucht ein Satz in meinem Kopf auf, du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Habe ich den aufgeschrieben, da werde ich im Verdacht, es könnte ja ein biblischer Vers sein, aber ich hätte keine Ahnung, wo der steht, obwohl ich mich einigermaßen gut daran auskenne. Habe ich eine Konkordanz genommen und das gefunden. Darf ich mal fragen, ob jemand von Ihnen gewusst hätte, wo das steht? Also ist keine Scham, ich bin Theologe, ich weiß es auch, wusste auch nicht. Es tröstet mich etwas. Ich habe den nie bewusst gelesen, Jesaja 47, ein Kapitel über Babylon. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Aha, dachte ich, schau mal an. Bis heute ist das eine Aufgabe, die Gott mir gestellt hat und ich bin da noch nicht fertig mit. Das ist mein längster Prozess. Chronische Erschöpfung aus Überarbeitung als eine geistliche Lebensaufgabe. Weil ich mir immer noch und immer wieder zu viel vornehme. Auch vor dieser Tagung habe ich gedacht, warum hast du das nur zugesagt? Und ich werde diesen, aber ich bin jetzt ganz fröhlich. Und ich werde diesen Einwurf Gottes vermutlich erst dann hinter mir lassen, wenn ich ihm mein Plänemachen ganz und gar gegeben habe und wenn ich seine Sabbate für mich gelten lasse. Es beten noch andere für dieses Gebet. Für diese Situation jedenfalls können wir das vermuten, weil Nehemia in seinem Gebet auch andere nennt, die vor Gott dafür einstehen. Offensichtlich führt er auch Gespräche. Und aus Nachdenken, Sprechen und aus dem Gebetsprozess entstehen für Nehemia die ersten Konturen eines Planes. Du könntest doch hingehen. Könntest dir vom König einen Freiraum dafür bitten und Vollmachten. Da steht nicht am Anfang ein Langzeitprogramm, sondern am Anfang eine Sehnsucht. Der Schaden des Volkes Gottes geht mich an. It's your turn. Tua res agitur. Oder auf Deutsch, alles beginnt mit der Sehnsucht. Jedenfalls sagt Nelly Sachs es so. Alles beginnt mit der Sehnsucht. So geht Aufbruch. Und dann hängt da noch ein kurzer Halbsatz an diesem Kapitel. Ich weiß nicht, ob Sie ihn eben bewusst gehört haben. Da heißt es, ich war der Mundschenk des Königs. Das ist eine der höchsten Vertrauensstellungen, die man damals in einem Weltreich bekommen konnte. Der Mundschenk hatte ständigen Zugang zum Großkönig. Der hat über diese uralte Vorkosterfunktion, der König in der Position ließ erstmal jemand anders trinken, um sicher zu gehen, dass da kein Gift drin ist. Darüber hinaus hat er inzwischen eine Fülle von Funktionen. Man würde sagen, Nehemia ist sowas wie ein enger Regierungsberater. Im Buch Tobit wird ein Mundschenk geschildert, der zugleich Siegelbewahrer ist und Bevollmächtigter für die Verwaltung des Reiches und für das Rechnungswesen. Auf modern würde ich sagen, er hat Funktionen von Kanzleramt, von Innenministerium und von Finanzministerium. Wenn wir so einen Superminister hätten, der würde wahrscheinlich selbst mit Frau Merkel fertig. Entschuldigung. Oder Sie mit ihm. Es gibt diesen berühmten Satz aus der Antrittsrede von John F. Kennedy, der häufig zitiert wird, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Und ich würde Sie gerne persönlich fragen auf dieser Konferenz, wenn Sie eine Schlüsselfunktion haben und Gott hat Ihnen diese Position anvertraut, haben Sie schon mal gefragt, was diese Position für die Gemeinde Jesu und für das Reich Gottes bedeuten kann? Vielleicht könnten Sie jemand Zugänge ermöglichen, im Landratsamt oder woanders. Vielleicht können Sie Ihre Vorgesetzten auf Werte des Reiches Gottes hinweisen. Vielleicht können Sie aus dem Sozialkapital Ihres Unternehmens Spenden mit an die richtige Stelle leiten. Vielleicht können Sie Ihre Stimme für Schwache und Unterdrückte erheben. Ich habe einen Freund im Hauskreis, der in der Risk Control der Deutschen Bank sitzt und er sagt schon, wir haben Ermessensspielraum, wenn eine Firma in Konkurs zu gehen droht. Und er fängt an, das geistlich zu sehen. Sie können Menschen zusammenbringen, die sich sonst nicht treffen würden. Sehen Sie doch bitte Ihre berufliche, Ihre gesellschaftliche und Ihre gemeindliche Position als eine Gabe Gottes, die er Ihnen bewusst anvertraut hat. Jetzt haben wir Kapitel 1 fertig. Ich würde aber gerne mit Ihnen noch Kapitel 2 machen, denn die Organisatoren dieser Konferenz haben gesagt, wir würden gerne den Nehemia einigermaßen durchkriegen. Das werden wir nicht schaffen, aber wenigstens den Anfang. Also, wenn Sie noch ein bisschen Energie haben und nicht schon zerflossen sind nach dieser Schwitzübung vor der Bibelarbeit, dann würde ich gerne mit Ihnen das noch machen. Ich lese nochmal aus Kapitel 2 die Verse 1 bis 3. 4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König, das ist der formelle Hofstil, das gehört sich so. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? 4 Monate, also im April oder März des nächsten Jahres geht es weiter. Offensichtlich hat dieser innere Prozess des Nehemia Zeit gebraucht, hat seine eigene Zeit gebraucht, hat Gottes Zeit gebraucht. Wenn wir manche wichtigen Dinge zu schnell erledigen, zu spontan auf den Weg bringen, zu sehr aus dem Affekt weitertreiben, dann gehen wir vielleicht den schnellsten, aber nicht immer den besten Weg. Nehemia jedenfalls braucht diese Zeit. Sein Gebet am Anfang war, lass es heute gelingen. Aber Sie merken, 4 Monate später, dieses heute Gottes ist ein eigenes. Vielleicht musste der Plan erst reifen. Vielleicht benötigt er einen bestimmten Anlass. Vielleicht eine besondere Zeit oder Atmosphäre, wie dieses offensichtlich sehr im engen Kreis das Abendessen mit dem König und seiner Frau. Die Bibel weiß, dass alles seine Zeit hat, so heißt es in Kohelet 3. Sie weiß, dass der richtige Zeitpunkt der Kairos ausgekauft werden soll, weil er nicht nur von Uhren oder Terminkalendern abhängt, so sagt Epheser 5. Dem König fällt sein Mundschenk auf. Warum siehst du so traurig aus? Bist du krank? Belastet dich etwas? Das ist ein entscheidender Moment. Wenn Ihr höchster Vorgesetzter, der Aufsichtsratschef oder der Vorstandsvorsitzende Sie fragen würde, Sie sehen so traurig aus. Okay, gibt Leute, wo man leichter und schneller antwortet. Wie Nehemia jetzt antwortet, das kann eine Tür öffnen oder auch verschließen. Verständlich ist, was die Bibel schildert, dass Nehemia voller Furcht ist, weiche Füße hat auf Deutsch. Manchmal gibt es Weichenstellungen, von denen ganz viel abhängt. Und dieser kurze Dialog mit dem Großkönig allerdings, der ist seit Monaten vorbereitet im Gebet. Und das zahlt sich aus. Nehemia erzählt seine Trauer über die Trümmer Jerusalems und der König gewährt ihm eine Bitte. Ich lese weiter Vers 4 bis 10. Da fragte mich der König, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels, dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa, die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König ist nicht ganz doof. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrats mit. Das ist die 6. Satrapie, also die hieß Trans-Euphrat. Damit sie mir die Durchreise nach Judäa gestatten. Außerdem bitte ich um ein Schreiben an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand bei mir. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren, Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern, westlich Euphrat, Trans-Euphrat und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Bet-Horon und Tobia, das ist jetzt eine Ebene drunter in der Hierarchie, sein Beauftragter für die Provinz Ammon wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Prinz Philipp, der Ehemann von Königin Elisabeth, ist für seine bissigen, oft unkorrekten Kommentare berüchtigt. Er hat den Spitznamen Prince of Hazard. Einen Tag vor seiner Hochzeit 1947 wurde er zum Beispiel in der Nähe des Buckingham Palace von der Polizei eingehalten, weil er zu schnell gefahren ist. Seine Entschuldigung war, sorry, aber ich habe eine Verabredung mit dem Erzbischof von Canterbury. Oder in Schottland 1959 hat er mal einen Fahrlehrer öffentlich gefragt, wie halten Sie die Eingeborenen lange genug vom Alkohol fern, dass sie die Prüfung bestehen? Okay. Prinz Philipp spielt in einer eigenen Liga. Er kann sich das erlauben. Aber was hätten Sie und was hätte ich an Nehemias Stelle dem mächtigsten Mann oder einen der mächtigsten Männer der damaligen Welt geantwortet? Wenn er sich nicht traut, geht die Chance vorbei. Wenn er zu viel bittet oder der König die Bitte als unverschämt empfindet, wird es auch nichts. Höflich und klar nennt Nehemia seine wohlkalkulierte Bitte: zeitweilige Freistellung vom Dienst, Genehmigung eines staatlichen Aufbauprogramms für eine unbedeutende Region am Rande des Reiches und die entsprechenden Ressourcen vor Ort. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Sie merken diese Antwort des Nehemia an, dass er lange darüber gebetet und nachgedacht hat. Alles Nötige ist in dem Moment da. Er weiß offensichtlich sehr genau, was er für diesen Aufbau benötigt. Manchmal wird Planung und Vorbereitung unter Christen verachtet, zumindest in der Kirche kenne ich das. Aber hier steht jemand an der richtigen Stelle mit der richtigen Antwort und der versteht sein Geschäft. Kein Wunder. Ich glaube, dass man ohne Disziplin und organisatorische Klugheit in Leitungspositionen nicht lange überlebt. Ich bin selber kein wirklich guter Organisator, bin viel zu chaotisch. Aber ich habe um mich herum Leute, die das können und ich schätze sie unglaublich. Sie können einen Plan aufbauen, sie können abschätzen, was man dafür braucht, sie können Zeiten, Projektmanagement und all das. So geht das Ganze nach der königlichen Genehmigung auch flott voran. Kurz danach ist Nehemia mit den richtigen Dokumenten unterwegs nach Trans-Euphrat, zu der auch dieser kleine Bezirk Judäa gehört. Und nun sind noch zwei kurze Kommentare angehängt von Nehemia. Der eine Kommentar ist, dass dies ein Geschenk der Gnade ist. In der Lutherbibel heißt Vers 8, der König gab es mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Die Gunst des Königs ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Was hast du, fragt Paulus einmal im 1. Korinther 4, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wie werten wir Erfolg und Glück? Machen sie uns dankbar? Wir leben in einer reichen Gesellschaft, die inzwischen in weiten Teilen den Anspruch auf Glück für ein Geburtsrecht hält. Ich fand in einem der Bücher von John Ortberg eine Analyse, wo er sagt, die Undankbarkeit unserer modernen Beschwerdegesellschaft liegt darin, dass die Menschen heute den Anspruch haben, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden. Ortberg schreibt, wir betrachten das dann als Teil unseres Geburtsrechts und wir sehen uns in der Rolle des Opfers, wenn nicht alle unsere Ansprüche erfüllt werden. Und er fährt fort, das beherrschende Gefühl eines modernen westlichen Menschen, der alle Vorteile von Wohlstand, Bildung und Kultur genießt, ist das Gefühl der Enttäuschung. Vielleicht ist das eine der wirklich wesentlichen Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass er uns davon frei macht, dass er uns lehrt, dankbar zu sein für alles, was uns geschenkt ist. Das ist der eine Kommentar. Und der zweite Kommentar in Vers 10, Sanballat, der Statthalter des Bezirkes Samaria, zu dem das Gebiet vermutlich noch formal gehört, und Tobia, der Nachbarstatthalter in Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Diese beiden Unruhestifter werden von nun an, Buch Nehemia, den gesamten Aufbauprozess immer wieder versuchen zu stoppen mit verstecktem Widerstand, mit Intrigen. Sie werden Gerüchte umsetzen und sie werden zu offener Aggression greifen. Das ist, wenn Sie es auf modern übertragen wollen, eine klassische Situation von Konkurrenz und Neid. Denn beide Gegner sind ebenfalls persische Beamte, vermutlich eben Sanballat, Chef des Bezirks Samaria, und plötzlich wird ein Teil von seinem Gebiet möglicherweise unabhängig. Er verliert an Einfluss, Macht und Ressourcen. Ich stecke nun in einer kirchlichen Großorganisation, wo ich viel von innen mitkriege, was mich auch traurig macht. Wenn ich dann mal eine Biografie aus der Wirtschaft lese, die nicht geschönt ist, dann tröstet mich das sehr, dass es dort auch Neid in Firmen und großen Konzernen gibt. Ich habe einen Schwager, der ist bei einem großen Optikkonzern hier auf der Schwäbischen Alb, und er sagte, du ahnst doch gar nicht, wie die Abteilungsleiterstellen besetzt werden. Anders Schwager ist Rektor der Uni Bonn, und ich sagte, wie macht ihr das, der will in der Rektorwelt? Er sagte, das ist ein Hauen und Stechen. Nie offiziell, aber hinter den Kulissen geht es drauf und drunter. Ich habe mal in der EKD-Synode, wir wählen dann alle 4 Jahre den Rat und dann noch Ratsvorsitzenden, dann kriegen wir immer furchtbar Prügel. Und ich denke am Stillen, wenn ihr wüsstet, wie es in der Wirtschaft und der Uni vorgeht, das ist auch nicht viel anders. Vielleicht sind sie etwas schneller. Es ist selten, dass irgendetwas Neues ohne Widerspruch oder ohne Widerstand beginnen kann. Ich sage Ihnen ehrlich, das fällt mir schwer, weil ich bin ein klassischer Harmonietyp, ein Mittelkind. Und ich möchte immer ganz viel Zustimmung haben. Und wenn man dann aus dem Rheinland kommt, dann ist das nochmal verdoppelt oder multipliziert. Ich kenne ja dieses rheinische Grundgesetz, man muss auch Jönne können und so. Das ist keine sehr hohe Konfliktfähigkeit, die ich habe. Aber in mein geistliches Lernprogramm gehört, dass ich auch lerne, mit Widerspruch umzugehen. Und ein letzter Abschnitt, Vers 11 bis 18. Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach 3 Tagen, kurze Pause, brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern. Ich hatte nur ein Reittier dabei. Ich erzählte niemanden, welchen Auftrag Gott mir für Jerusalem gegeben hatte. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei, kam zum Misttor. Da müssen Sie sich nicht alles merken. Man weiß auch gar nicht genau, wo er gegangen ist. Es gibt eine, wenn das interessiert, dem kann ich eine provisorische Rekonstruktion des Weges auf dem Computer zeigen. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit das Flusstal aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war, was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau helfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen, die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen, machten sich entschlossen an die Arbeit. Wie geht man durch Trümmer, wie erforscht man Sackgassen? Nehemia sagt, was ja genau, als erstes musst du einen eigenen Eindruck haben. Die Wirklichkeit erschließt sich nur dem, der sich ihr aussetzt. Ich bin manchmal etwas frustriert, in meinem Bereich gibt es lauter kluge Referenten, die wissen alles über die Jugend, die haben alle Jugendstudien gelesen, aber man merkt ihren Vorträgen an, die blendend sind und brillant mit lauter Charts und allem Zip und Zap, man merkt ihren Vorträgen an, der letzte Jugendliche, den Sie mal gesprochen haben, war vor 15 Jahren Ihr pubertierender Sohn. Und Sie wissen alles über Jugend, Sie kennen aber keine Jugendlichen. Das ist schlecht. Das ersetzt die Realität nicht. Ich habe gelesen, dass es manche Industriekonzerne gibt, wo die Vorstandsvorsitzenden und Leute des Vorstandes sich selber verpflichtet haben, einmal im Jahr gehen wir anonym, mindestens einmal im Jahr in eine unserer Filialen und gehen als Kunden da rein und kaufen was und gucken mal, wie es funktioniert. Als wir mit unserem Zentrum in der LKD anfingen, Missionen in der Region sollten wir entwickeln, da haben wir uns entschieden, wir sitzen nicht in Dortmund oder in Stuttgart oder in Greifswald, wo unsere Standorte sind, sondern wir fahren in die Regionen, um dort mit den Menschen vor Ort etwas zu entwickeln, und wir haben inzwischen den Geschmack der Region auf der Zunge. Ich kann sogar ein bisschen Sächsisch verstehen und Schwäbisch auch und Friesisch und Ruhrgebiet kann ich sowieso, und die Regionen haben ihre eigene Identität, und wenn ich nicht dahin fahren würde, dann würde ich es nicht kapieren. Das heißt, ich bezahle dafür, ich reise bundesweit, ich reise häufig, das ist anstrengend und ich kann Hotels inzwischen nicht mehr sehen, aber nichts ersetzt den eigenen Eindruck. Nehemia geht zu den Trümmern, so bald wie möglich und so unbemerkt wie möglich. Er nimmt nur wenige mit, er macht es nachts, wenn es nicht auffällt, vieles kommt gar nicht in die Gänge, weil es zu früh zerfleddert wird. Das gilt für Pläne, die erst ein bestimmtes Stadium brauchen, bevor man damit in die Öffentlichkeit kann. Das gilt für Personalentscheidungen. Wenn Sie die auf dem Markt zerfleddern lassen, brauchen Sie gar nicht mehr weitermachen. Das gilt aber auch für Impulse des Heiligen Geistes. Manche davon müssen erst reifen, bevor sie umgesetzt sind. Das heißt, man muss auch mal die Klappe halten können. Man muss sich mal auf die richtigen Gesprächspartner konzentrieren. Man muss viele kleine Seitengespräche nutzen, Vernetzungen aufbauen. Das nennt die Forschung Schwellensituationen. Das gibt es in ganz vielen Bereichen. Wenn man auf der Schwelle vom Alten zum Neuen ist, im Übergang, da entscheidet sich, ob etwas zu Stand und Wesen kommt. Wenn Sie in der Seelsorge tätig sind, dann kennen Sie das. Manchmal sitzt jemand eine Stunde da und dann geht er raus. Und auf der Tür, da sagt er den einen entscheidenden Satz, der eigentlich gesagt werden wollte, weil es eine andere Situation ist. Oder in Ihrem Betrieb am Mittagstisch oder in Sitzungspausen oder draußen, wo die versprengten Raucher stehen. Oder bei der An- und Abfahrt, da wird reflektiert, da werden Kontakte aufgebaut. Da können wir etwas sagen, was im offiziellen Modus, im Sitzungsprotokoll und so, nicht geht. Ich bin ein klassischer Netzwerker. Ich mache gerne Besuch, fahre einfach rum in meiner Kirche und sage, guten Tag, ich möchte mich mal vorstellen und erzählen, wer ich bin und was wir machen. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwer gesagt hat, nö, interessiert mich nicht. Viele gute Leiter achten auf solche Schwellensituationen, weil sie damit auch Entscheidungen vorbereiten. Aufgrund einer eigenen Einschätzung ist es dann auch möglich, Menschen zu motivieren und beteiligen. Überall im Leben kommt es darauf an, dass man andere gewinnt. So holt Nehemia nach seinem nächtlichen Gang Schlüsselpersonen zusammen, die Priester, die vornehmen, die Beamten und die übrigen, die mitarbeiten sollen. Seine Botschaft ist sehr kurz und einfach. Ihr selbst seht unser Elend, die Trümmer, den fehlenden Schutz. Lasst uns die Mauern aufbauen, damit wir nicht länger eingesperrt sind. Das brauchen Menschen, um aufzubrechen. Eine Analyse, eine starke Motivation und dann einen Hebel, um etwas zu sehen. Nehemia hat sich für den Bau der Mauer entschieden. Das werden wir morgen im Gottesdienst nochmal überlegen, was das bedeutet. Aber das ist sein Projekt. Damit kann er diese depressive Grundstimmung in der Stadt beenden. Damit schafft er auch Schutz für Verachtete. Und dieses eine große Vorhaben wird eine Fülle von Auswirkungen auf anderes haben. Das merkt man dann am Schluss des Nehemia-Buches. Ich glaube, dass man für die Veränderung von Haltungen sehr viel mehr braucht. Aber man braucht auch ein Projekt, einen Hebel. Etwas, was machbar ist und gleichzeitig Menschen so herausfordert, dass es nicht mit links gemacht werden kann. Die erste Antwort der Menschen ist, ja, wir wollen mitmachen, wir bauen mit. Toll, oder? Ich sage Ihnen voraus, wenn Sie Nehemia weiterlesen, das wird jetzt mehrfach in Frage gestellt. Die haben schon nach kurzer Zeit keine Lust mehr. Die Begeisterung schlägt um in Aufgeben, wir lassen's. Aber hier ist erstmal ein Startschuss und der hat gewirkt. Wir unterschätzen, wie wichtig die Begeisterung für Menschen ist. Nehemia ist jemand, der weiß, wie man Menschen motiviert. Bill Heibels auf den Willow-Creek-Konferenzen hat mal gesagt, they like it to be well led. Sie lieben es wirklich, wenn sie gut geleitet werden. Menschen lieben gute Leitung und das hier ist exzellente Leitung. Auch hier wieder ein Kommentar von Sanballat, Tobias, inzwischen sein dritter an Bord. Sie unterstellen einfach Aufstand gegen den Großkönig. Der Shitstorm bahnt sich an. Wir werden ihn noch gründlicher auslegen. Kapitel 3 überspringe ich die meisten Verse, aber ich habe eine Aufgabe für eine bestimmte Gruppe unter Ihnen. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen regelmäßig mit Tabellenkalkulation arbeitet? Boah, wunderbar. Also, Sie haben Kapitel 3 eine antike Excel-Datei. Eine große Tabelle der Organisation, wenn man so will, ein Projektmanagement. Das will ich jetzt nicht auslegen, aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Gucken Sie mal, was da aufgezählt wird. Vor allem gucken Sie die Personalkommentare von Nehemia an. Das ist interessant. Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, werden Sie da sehr viel mehr rauslesen können als ich. Ich lese nur noch den Schluss von Kapitel 3. Das sollen wir noch mitnehmen. Als Sanballat, ab Vers 33, als Sanballat erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samaria. Was sollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer darbringen, könnten sie an einem Tag fertig werden. Mit diesen verbrannten Steinen, diesem Schutt, wollen sie eine neue Stadtmauer errichten? Ich stelle mir so eine Art Party vor, wo die beiden das sagen. Tobias steht daneben und pflichtet ihm bei, sollen sie doch bauen. Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen. Tolles Bild, ne? Ich meine, wir haben inzwischen Wuppertal auch Füchse im Garten, aber unsere Mauern sind noch etwas stabiler. Doch ich betete, ich weise nur darauf hin, offensichtlich hat Nehemia einen guten Geheimdienst, denn er weiß, was da gesprochen wird. Aber was macht er? Er betet. Herr, unser Gott, hör doch, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Also, komm gleich dazu. Vergib ihnen nicht, vergiss niemals, welches Unrecht sie uns angetan haben, denn sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Gebet Ende. Trotz allem verbesserten wir die Mauer weiter aus. Schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Ein weiteres Mal wird Nehemias Arbeit von beißendem Spott unterzogen. Wie gehen Sie denn damit um, wenn das, woran Sie viel investiert haben, einfach zur Schnecke gemacht wird? Stecken Sie das weg? Halten Sie virtuell die andere Backe hin? Segnen Sie Ihre Feinde? Nehemia ist da etwas geerdeter. Er lässt Luft ab im Gebet. Sein persönliches geistliches Gebet ist theologisch völlig inkorrekt. Aber die Bibel überrichtet es trotzdem wie manche schwierigen Psalmen. Gut so. weil wir können nicht gegen unsere Gefühle anbeten. Jedenfalls nicht um den Preis der Wahrheit. Bonhoeffer, und dann gibt es eine kleine Psalmenauslegung, da hat er gesagt, die Rachepsalmen, das ist natürlich nicht Gottes Wille. Aber es muss erstmal gesagt werden. Und dann wird es Gott anvertraut. Und dann wird es Gott überlassen, welche Gebete hört und welche nicht. Und damit sind die Gefühle erst einmal genannt. Der letzte Satz dieses Kapitels ist ein Zwischenergebnis. Wir bauen an der Mauer weiter, bald hatte sich die Mauer zur Hälfte geschlossen. Das ermutigte das Volk. Wir sind heute gestartet in dem Begriff Aufbrechen und Umsetzen. Ich möchte Sie einladen, dass Sie die kleinen Zwischenergebnisse nicht verachten. Ich weiß nicht, Klaus, ob das, wo sitzt du? Klaus Henning. Jetzt ist er weg. Aber vielleicht sind das die kleinen Lösungen. Man muss nochmal gucken, ich kenne sein Buch noch nicht. Hier ist es jedenfalls eine kleine Zwischenentwicklung. Diese Stadtmauer steht noch längst nicht, aber immerhin sowas wie die Hälfte schon geschafft. In der Gemeindeentwicklung habe ich gelernt, Menschen überschätzen chronisch, was man in einem Jahr schafft, und sie unterschätzen chronisch, was man in 5 Jahren schafft. Deswegen brauchen wir Zwischenergebnisse. Wir werden am Montag noch über Meilensteine nachdenken. Manchmal sind es kleine, manchmal sind es wie hier, manchmal sind es große. Ich habe das mühsam gelernt, dass Menschen selten Energie haben, eine gesamte Strecke in einem Stück zu schaffen. Sie brauchen Oasen, sie brauchen Rückblicke, sie brauchen kleine Zwischenfeiern. Insofern haben Sie sich jetzt auch eine kleine Pause verdient. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.